Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Ich möchte euch hier vor Ort grüßen, aber genauso auch die grüßen, die heute zu Hause sind, die aus welchen Gründen auch immer, krankheitsbedingt, gesundheitsbedingt, zeitbedingt, arbeitsbedingt, entfernungsbedingt nicht heute da sein können. Seid herzlich willkommen und fühlt euch als Teil unserer Gemeinschaft heute unter dem Wort. Ein ganz, ganz lieben Gruß von der Familie Pankratz. Die können auch hier nicht sein und die Gebete fehlen mir von meinem lieben Bruder. Aber eure Gebete habe ich hier vor Ort. Und sie lassen die Gemeinde herzlich grüßen. Und von dieser Stelle dachte ich, gebe es weiter. Alfred hat mit Ihnen gesprochen. Alfred da, genau. Und wollen wir euch ganz herzlich zu Hause grüßen. Wie gesagt, fühlt euch alle, die hier vor Ort seid, willkommen und genauso all die, die ihr zu Hause seid, ebenfalls willkommen. Ihr guckt wahrscheinlich mich die ganze Zeit an, dass ich eine Brille anhabe, gell? Lasst uns kurz darüber reden, damit ihr diesen Gedanken auch ablegen könnt. Ich werde alt. So. Und ich hatte ja schon eine andere, aber die hat nicht gepasst und es war mehr schlecht als recht. Und so habe ich jetzt eine neue geholt und ich hoffe, die passt jetzt. Und ich habe ein bisschen mehr Durchblick und werde etwas... Nein, das glaube ich weniger. Ich wollte schon sagen, ich werde etwas besser lesen können. Zumindest werde ich die Buchstaben besser erkennen. Ob ich dann flüssiger lesen werde, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ist das jetzt mir in meinem Alter eine Hilfe. Ich studiere und lerne die Schrift und arbeite, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon und sitze permanent am Rechner. Und meine Augen sind einfach müde. Und ich merke das abends vor allem, die sind müde. Und das hilft ein bisschen. Von daher, alles gut. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch genauso, wie ihr euch an meine Glatze gewöhnt habt. Ja. So, wenn nicht, wie gesagt, der alte Tipp steht, einfach die Augen zumachen und zuhören. Und dann, darauf kommt's eigentlich an. Genau. Ansonsten, ich habe auch neu eine Bibel, gell? Habt ihr mitbekommen? Ich bin gerade der glücklichste in der Mensch. Ich habe ja eine Bibel, mit der ich 11 Jahre lang gearbeitet habe und da wusste ich ganz genau, wo was ist. Und die ist mir zerflettert, Eduard hat sie schon geklebt gehabt und dann mit Tesa allem drum und dran. Und dann habe ich mir eine neue besorgt, die alte durfte in Rente gehen, aber das war für mich schwer und ich habe mich da nicht richtig wohl gefühlt. Und nach einer Predigt bin ich da rausgegangen und ich sehe auf dem Tisch die gleiche Bibel nur in neu. Und dann habe ich rausgefunden, wem sie gehört. Und habe sie mir erbettelt. Der Bruder musste sich eine neue kaufen. Und ich habe jetzt eine neue. Und ich bin vom Tisch lassen dankbar. Und am Valentinstag hat es mir geschenkt. Also das war ein Liebesbeweis. Ja, und das fühlt sich so gut an. Auch wenn sie neu ist, noch nicht viel bemalt, nicht viel reingeschrieben. Aber es ist die gleiche, nur neu. Und das ist ein herrliches Gefühl. Von daher ist das so die Neuigkeit. Und alles jetzt gesagt. Lasst uns beten, miteinander aufstehen, diese Bibelstunde Jesus anbefehlen, ihm Dank und Bitte zu bringen, dass er uns segnet, hier vor Ort, aber auch all die zu Hause. Lasst uns da die im Gebet mit hineinnehmen. Ich lade euch dazu ein. Herzlich danke für all das, was wir in dir haben. Danke für dein Erlösungswerk und danke für den reichen Segen, den wir in diesem Erlösungswerk empfangen haben. Herr Jesus Christus, möge diese Bibelstunde dazu beitragen, dass wir mehr und mehr verstehen und tiefer hineingelangen in die Erkenntnis deiner selbst, dass wir tiefer gelangen in das Verständnis, was es für eine Frucht bringt, was es für ein Segen ist, in deinem neuen Bund zu sein. Jesus Christus, nimm uns da hinein und ja, verändere uns, wenn wir in diese Herrlichkeit hineinschauen. Und somit verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch deinen guten Heiligen Geist, wie du es möchtest, Jesus. So bitte ich dich vom Herzen dafür. Ich danke dir wirklich für jede Seele, die dich liebt, die dir folgt und die auch hierher kommt, um unter dem Wort Gemeinschaft zu haben, zu hören, zu glauben. Ich danke dir für jede Seele, die nicht herkommen kann, die zu Hause ist, die zu Hause ist, die hört. Und in gleicher Weise Anteil an dieser Gemeinschaft hat. Ich preise dich dafür, dass wir in dir eins sind, Jesus Christus, und ein Leib sind. Ich danke dir vom Herzen dafür, für diese herrliche Wahrheit. So wollen wir auch diese Zeit jetzt dir anbefehlen und ja, warten, dass du redest zu unseren Herzen. Amen. Dann lade ich euch ein, mit mir 2. Petrusbrief aufzuschlagen. Immer noch Kapitel 1. Wir beschäftigen uns mit den Versen 5 bis 11. Ich möchte sie vielleicht euch nochmal vorlesen, die Verse 5 bis 11. Wobei heute ich vielleicht nur bis Vers 9 euch das vorlesen. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber Bruderliebe, in der Bruderliebe aber Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das sind die Verse, mit denen wir uns beschäftigen. Wir finden in diesen Versen eine Aufforderung der Schrift, dass wir alle Anstrengungen und alle Kraft darin einsetzen sollen, um unseren Glauben festzumachen. Festzumachen in diesem Sinne zu bestätigen. Festzumachen in dem Sinne, dass wir den Fleiß darin darreichen sollen, dass Frucht entsteht in unserem Glauben und diese Frucht in uns Heilsgewissheit schafft. Denn da, wo diese Frucht da ist, wissen wir, woher sie kommt und dann wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind. So die Heilsgewissheit ist das Thema dieser Verse und jetzt redet Petrus eben darüber, wie diese Heilsgewissheit bei uns zunimmt und wie diese Frucht immer mehr und immer zunimmt. Das heißt, dass die Erkenntnis unseres Jesus Christus, unser Glaube an ihn, den wir hier haben, dass es eben nicht fruchtleer bleibt, sondern dass der Inhalt des Glaubens oder das, was wir über Jesus erkennen, dass es in uns Frucht bringt. Und da gibt's eben diese Dinge, über die ihr hier redet. 7 Paare sind das. 7 Paare, die eine gegenseitige Wirkung haben und aufeinander aufbauen. Und in denen wir uns bemühen sollen, in denen wir uns befleißigen sollen. Das sind einzelne Aufgabefelder, können wir so sagen. Ja, in denen wir uns investieren sollen und vor allem, in die wir zueinander bringen sollen. Das Wort, das Petrus hier gebraucht, indem er sagt, reicht da. Er sagt ja, vielleicht lese ich euch nochmal, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Also dieses reicht da, bringt hinein oder wie auch immer das übersetzt. Das griechische Wort ist sehr interessant und das verschafft uns eine gute Illustration, um was es hier eigentlich geht. Man kann es eigentlich übersetzen mit und leitet an, anleiten, zusammenstellen, delegieren. Von diesem Wort oder von der Wurzel des Wortes stammt der Begriff des Chorleiters ab, des Chordirigenten. Und was es damit zu tun hat, es geht um Folgendes. Der Gedanke ist, dass ein Dirigent ein Chor anleitet. Er stellt ein Chor zusammen, nach den Gaben und Fähigkeiten da sind. Er guckt sich die Stimmen an, er hört sich die Stimmen an und überlegt, okay, welche Stimmen harmonieren nebeneinander? Welche stelle ich in Zusammenhang? Welche dürfen nebeneinander singen? Welche dürfen auf jeden Fall nicht nebeneinander singen? Und er beginnt sie in Zusammenhang zu bringen und sie einzustimmen. Das heißt, dass sie sich gegenseitig einsingen. Jeder, der im Chor mal gesungen hat, weiß, wovon ich rede. Und ich in der Bibelschule war das Pflichtfach Chor. Ja, da hatten wir keine andere Wahl, da müssten wir hin. Und wir hatten aber echt einen richtig guten Chorleiter. Und ich dachte, oh, okay, man kann auch irgendwie nicht so musikalisch dazu bringen, gut singen zu können. Er hatte eine Gabe, es war ein Amerikaner, ein Texaner. Und er hat das richtig gut gemacht. Und er hat sich jeden Einzelnen angehört. Er hat eine Assistentin gehabt, die hat Vorarbeit geleistet. Und man musste vorsingen, den Tonleiter hoch und runter. Er hat die Stimme ausgemacht, die Fähigkeit zu singen und so weiter. Und er hat eingeteilt. Da stehen, da sitzen, mit dem singen. Und dann hingestellt, gruppenweise, und dann Töne singen lassen. Und dann hat er gesagt, du einen halben Ton höher, du einen halben Ton tiefer. Und da kamen Harmonien raus, dachte ich, das klingt ja richtig gut. Hätte ich nur allein gesungen, weiß nicht. Aber das war für mich sehr beeindruckend. Das hat wirklich Arbeit gekostet, dass er die Stimmen aufeinander abgestimmt hat und gesagt, die Stimmen harmonieren und die klingen richtig gut. Und dann musste ich neben diesem einen jungen Mann stehen oder die anderen dastehen. Und das ist die Aufgabe eines Chorleiters gewesen, unter anderem, dass die verschiedenen Stimmen und verschiedenen Begabungen oder die verschiedenen Gaben, die da waren, zueinander in Bezug zu setzen, damit sie funktionieren, damit sie gut klingen. Und in gewisser Weise verwendet Petrus das gleiche Wort hier mit dem gleichen Gedanken. Wir reden hier über die Aufgabenfelder, wir reden über die Dinge, die uns da, die uns gegeben worden sind. Ihr erinnert euch noch daran, was Petrus, wie er begann, er sagte, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfurcht geschenkt hat. Wir reden jetzt, wenn wir über diese Dinge reden, reden wir nicht über die Dinge, die wir uns selbst erarbeiten müssen. Wir reden nicht über Bereiche und Aufgaben, über Dinge, die wir aus unserer eigenen Kraft irgendwie bewerkstelligen müssen oder schaffen müssen, sondern wir reden über die Dinge oder von den Dingen, die uns geschenkt sind. Und jetzt, wie ordnen wir das an? Also wir gehen wie ein Chorleiter, der kriegt halt Haufen Gaben, da sitzt so eine Gemeinde vor allem. Und jetzt, der Chorleiter hat die Aufgabe, die einzelnen Glieder zueinander zu stellen, damit sie miteinander gut harmonieren und eben funktionieren, sich gut ergänzen. Und das ist das Bild hier, damit dann am Ende letztendlich, wenn dann das Lied einstudiert ist und man genug geübt hat, auf einmal dann ein Lobpreis stattfindet, Anbetung stattfindet. Und das ist, dass unser Leben ein Wohlgeruch für Gott ist oder ein Lobpreis, eine Verherrlichung. Wenn wir diese Dinge, die Gott uns geschenkt hat, in Bezug setzen und verstehen, wie sie zueinander gehören und wie sie aufeinander in dieser Weise abstimmen, dann beginnt der Chor unseres Lebens zu singen. Und dann beginnt unser Glaube etwas Vorzügliches, etwas Herrliches zu entfalten, das Gott eben verherrlicht. Und wir reden hier von diesen sieben Paaren, von diesen sieben Aufgabenbereichen, die eben zueinander gesetzt werden. Vielleicht können wir unter dem Chor ein bisschen den Leuten Licht machen. Die sitzen da, ne? Ah, ihr wollt im Dunkel sitzen. Ach, sogar kaputt. Okay, dann ist halt so, gell? Also, dann, wenn man diese Dinge eben in Bezug setzt, und das ist unsere Aufgabe, was Gott uns gegeben hat, das, damit zu arbeiten, zu trainieren in gewisser Weise, dass dann ein schöner Lobgesang unseres Lebens da entsteht. Und das ist das Bild, das Petrus hier gebraucht. Wichtig, dass wir verstehen, wir reden hier von Dingen, die uns geschenkt sind, nicht Dingen, die wir schaffen müssen, sondern die uns der Herr voraus schon gegeben hat. Welche Paare bilden schöne Harmonien, um in dem Bild jetzt zu bleiben? Petrus spricht, und wir haben schon zwei Paare miteinander angeschaut. Das erste Paar ist Glaube und Tugend. Er sagt, dass der Glaube Tugend braucht und eben eine Vorzüglichkeit darin zu haben. Dass es ein harmonischer Glaube wird, der Gott verherrlicht, braucht der Glaube Tugend. Und das erste Paar und das zweite Paar, das in Bezug gesetzt wird, das nebeneinander gestellt wird, ist dann Tugend und Erkenntnis. Und mit diesen beiden Paaren haben wir uns in den letzten Bibelstunden schon miteinander beschäftigt. Heute wollen wir uns das nächste Paar anschauen. Und das ist ist das Paar Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Das Gute an dieser Art und Weise, wie Petrus hier das aufbaut, zumindest gut für mich, ich weiß nicht, wie gut es für euch ist, dass man über einzelne Bereiche zweimal reden darf. Das finde ich klasse. Das heißt, wenn ich, oft ist so, ich predige, ich lehre, dann gehe ich nach Hause und denke, oh, das nicht gesagt, das vergessen, das habe ich nicht so gut gesagt, das konnte ich überhaupt nicht vermitteln. Und dann ist meistens der Text schon der nächste. Und dann denke ich, okay, jetzt hier in dem Fall müssen wir uns jedes Mal mit jedem Aufgabenbereich zweimal beschäftigen. So, wir haben uns beschäftigt mit Tugend und Erkenntnis und heute beschäftigen uns wieder mit Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Enthaltsamkeit und dann geht's so weit. Und so zweimal. Und so ist auch die Hoffnung, dass wir uns da eingrooven, dass wir uns mehr damit beschäftigen und so mehr es ein Teil von uns wird, beziehungsweise, dass wir das richtige Verständnis von diesen Dingen eben bekommen. Also heute Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Diese beiden Aufgabenfelder zueinander. Liebe Geschwister, ich will noch eine Sache sagen. Wir sind gerade im Markus-Evangelium, im Gottesdienst, sind wir dabei, uns anzuschauen, was die Grundlage für den neuen Bund ist. So das, was hat Jesus geschaffen, damit wir diese Beziehung mit ihm führen können. Das sind wir in den Evangelien. Wenn wir uns mit den Briefen hier beschäftigen, und mit dem Petrusbrief, dann reden wir über das, welche Folgen hat dieser neue Bund. Während wir uns im Sonntag Gottesdienst darüber nachdenken, wie wurde dieser neue Bund geschaffen oder ins Leben gerufen? Was hat Jesus es gekostet und so weiter? So reden wir hier über die Folgen, über die Konsequenzen, über die Gaben, über die Segnungen dieses neuen Bundes, die wir damit bekommen haben. Und von daher möchte ich heute wieder die Gelegenheit nutzen und etwas noch einmal bei der Erkenntnis bleiben, noch mal etwas mit dieser Erkenntnis mich beschäftigen und in gewisser Weise euch dann noch mal bemühen. Und ich hoffe, dass es ich will nicht sagen zum Ärger, aber oder zu wieder langweilen, aber ich, wenn ihr sagt, aber diese Stellen haben wir doch schon mal gelesen oder das hast du schon mal gesagt, ich hoffe, dass wir heute noch mal einen neuen Blick darauf bekommen, von welcher Erkenntnis hier die Rede ist und wie wichtig die Erkenntnis ist für unseren Glauben. Es ist so grundlegend, dass der Petrus sagt, die Schrift sagt, dass es eine Harmonie braucht zwischen Glauben und Tugend und es braucht aber genauso eine Harmonie zwischen Tugend und Erkenntnis. Und es braucht eine Harmonie zwischen Erkenntnis und Enthaltsamkeit. Was das Enthaltsamkeit bedeutet, darüber reden wir gleich miteinander. Ich will das so formulieren. Die richtige Erkenntnis, und ich betone auf richtige, die richtige Erkenntnis braucht es, um in unserem persönlichen Glaubensleben eine richtige innere Einstellung zu haben, damit wir die Fähigkeit haben, das Richtige zu tun. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt folgen, was ich damit sage. Ja? So, damit wir können es von hinten aufrollen, damit wir die Fähigkeit haben, so zu leben, dass es Gott verherrlicht, das Richtige tun, das moralisch Richtige zu tun. Damit wir die Fähigkeit haben, brauchen wir die richtige Erkenntnis. Denn die Tugend, die wir da bringen sollen in unserem Glauben, die vorzüglich und herrlich sein soll, unseren Glauben schmücken soll, unseren Glauben groß machen soll, die resultiert aus einer richtigen Erkenntnis. Und ich betone richtige Erkenntnis. Es gibt verschiedene Erkenntnisse. Und es braucht eine richtige Erkenntnis, damit unser Antrieb wirklich von innen heraus kommt und wir auch die Fähigkeit haben, nicht Dinge nur zu wissen, was richtig oder falsch ist, sondern auch die Fähigkeit und die Kraft haben, es zu tun. Und das ist hier der entscheidende und der wichtige Unterschied, die Fähigkeit zu besitzen, das Richtige zu tun. Also wir reden vom Handeln, wir reden von guten Werken, wir reden von Dingen, die wir wirklich nicht nur über die wir reden, sondern über die Dinge, die wir tun, unser Handeln. Von welcher Erkenntnis reden wir? Von welcher richtigen Erkenntnis reden wir? Letztes Mal euch schon das vor Augen gemalt, darum auch nur ganz kurze Wiederholung oder Erinnerung. Hier ist die Rede von der richtigen Erkenntnis Gottes und unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir werden nur dann in der Lage sein, das moralisch Richtige zu tun, Fähigkeit, Kraft haben. Vielleicht ist es besser zu sagen, wir werden nur dann die Kraft haben, das Richtige zu tun, wenn wir das richtige Verständnis über Gott und seinen Sohn haben. Das heißt, ein richtiges Gottesbild ist grundlegend. Die Erkenntnis des richtigen Gottesbildes ist grundlegend für die Fähigkeit, etwas zu tun. Wir brauchen ein richtiges Gottesverständnis und somit Christusverständnis, um die Kraft zu haben, die Dinge zu tun, die unseren Glauben schmücken und herrlich machen sollten. Versucht mit mir diesen Gedankengang kurz mitzugehen. Als Gott seinem Volk Israel am Berg Sinai die Gebote gab, haben sie die gewusst? Haben sie gewusst, was Gott von ihnen wollte? Er gab ihnen doch das Gesetz und gab ihnen ihren moralischen Kompass, oder? Und haben sie es gehört? Mose hat es ihnen gesagt. Er hat es ihnen sogar aufgeschrieben, auf steinernen Tafeln, dann wurde es sogar abgeschrieben, auf Rollen. Also er hat es ihnen nicht nur gesprochen, er hat es auch ihnen aufschreiben lassen. Also hatten sie es, oder? Kannten sie den moralischen Kompass, den Gott von ihnen wollte? Kannten sie den Willen Gottes in Bezug, was sie tun oder lassen sollten? Definitiv. Es sei denn, jemand hat das niemand gehört oder so, aber eigentlich konnte keiner sagen, ich habe es nicht gewusst. Mose hat ja immer wieder gesagt, und darum immer vorlesen und immer vorlesen und immer daran erinnern und erinnern. So, das tat er selbst und von daher kannten sie das Gesetz, oder? Sie kannten den Maßstab Gottes, sie hatten einen moralischen Kompass bekommen. Also wussten sie vom Verstand her, so Sie wussten, was das Richtige oder was das Falsche ist. Sie wussten, was gut und was böse war. Diese Erkenntnis hatten sie. Und zwar schon von Anfang an, seit dem Garten Eden, hatten sie die Erkenntnis, was ist gut, was ist böse. Das wussten sie. Stehlen ist gut oder böse? Gut. Nein, nicht gut. Ja, gute Erkenntnis. Das ist klar, stehlen ist nicht gut, es ist böse. So. Nächstenliebe ist gut. So, es ist offensichtlich, also diese Dinge kannten sie. Warum waren sie nicht in der Lage, gemäß dieser Erkenntnis zu leben? Obwohl sie doch ganz genau wussten, stehlen ist nicht gut, Ehebrechen ist nicht gut. Warum waren sie nicht in der Lage, so danach zu leben? Lügen ist nicht gut. Warum waren sie nicht in der Lage, danach zu leben? Sie hatten den offenbarten Willen Gottes. Es stand auf den steinernen Tafeln geschrieben, rechts und links, links und rechts, egal. Sie wussten das, sie kannten das. Warum waren sie nicht in der Lage? Geht mit mir in den Römerbrief. Wir gehen kurz dieser Spur nach. Geht mit mir in den Römerbrief, Kapitel 10. Ein herrlicher und gewaltiger Abschnitt. Ich lese ab Vers 1. Paulus schreibt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, und er spricht jetzt von seinen Brüdern nach dem Fleisch, er spricht von den Israeliten, von denen ist hier die Rede, für sie ist, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das ist sein Anliegen. Sie sollen gerettet werden. Jetzt sagt er, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Richtig? So, er sagt, ich könnte ihnen ein Zeugnis ausstellen, und das würde, da würde stehen, eine Eins. Eifer? Eins. Wie haben wir mit dem Petrus angefangen, mit dieser Liste? Was sollen wir aufbringen? Allen? Eifer, richtig? So, Petrus beginnt, bringt allen Eifer da in eurem Glauben, und dann geht ihr die Liste. Also wir sprachen darüber, dass wir auch allen Fleiß und alle Kraft und allen Eifer einsetzen sollen. So, hier Eifer vorhanden. Also am Eifer hat's nicht gelegen. Und jetzt sagt er, woran es gelegen hat. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Mit richtiger Erkenntnis. Sie haben eine Erkenntnis. Sie haben viele Erkenntnisse gehabt. Ein Verständnis von Gott, Welt, all das über das Gesetz. Sie waren selbst Lehrer und haben behauptet, die Wahrheit zu kennen und sie die anderen darin zu anzuleiten. Aber Paulus sagt, das Problem bei ihnen ist nicht ihr Eifer. Eifer ist da, aber Eifer allein bringt nichts. Eifer allein reicht nicht. Allein sich zusammenreißen, Anstrengungen und sich anzustrengen, reicht nicht. Man kommt da nicht vorwärts. Er redet und sagt, was braucht es? Richtige Erkenntnis. Und dann sagt er, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, weil sie nicht verstanden haben, was Gott wirklich will. Weil sie nicht verstanden haben, auf welchem Weg wird Gott einen Menschen rechtfertigen. Sie haben nicht verstanden, welche Funktion das Gesetz hat zum Beispiel. Sie haben es nicht verstanden, was Gott mit dem Gesetz vorhat. Sie haben nicht erkannt Gottes Wege in diesen Dingen. Und weil sie das nicht verstanden haben, haben sie angefangen, selbst an diesen Dingen rumzudoktern. Und aus ihrer eigenen Kraft und aus ihrer eigenen Fähigkeit, diesen Maßstab Gottes zu erfüllen. Und sind daran gescheitert, sagt Paulus. Er geht sogar so weit und sagt, sie haben sich Gott nicht unterworfen. Gottes Gerechtigkeit nicht unterworfen. Letztendlich, die haben sich Gott nicht unterworfen. Die haben sich nicht seinem Willen unterworfen. Sie haben ihren eigenen Willen getan. Der sah sehr religiös aus. Und sogar in den 10 Geboten und in weit mehr als das, mit zusätzlichen Satzungen und Ordnungen und Überlieferungen der Ältesten, einiges haben sie da geleistet. Ein Rieseneifer aufgebraucht. Ein Rieseneifer an den Tag gelegt, aber ihnen fehlte die richtige Erkenntnis. Davon sprach Mose. Geht mit mir in 5. Mose. Nur nebenbei, dazu herzliche Einladung am Samstagsseminar 5. Buch Mose. Und sogar vor Ort. Die Türen sind offen. Aber mit Maske und Abstand natürlich, gell? herzliche Einladung. Wer am Samstag am Seminar vor Ort in Heubach teilnehmen möchte, der darf sich gern bei mir melden. Und ich würde mich sehr freuen darüber. 5. Mose 29. Wir sind am Ende des Lebens von Mose. Wir sind am Ende von seinem Dienst. Bevor er also seinen Dienst abschließt und Gott ihn zu sich holt, wiederholt Mose nochmal das Gesetz. Er erklärt nochmal das Gesetz. Er wendet das Gesetz nochmal an. Und er im 5. Mose sagt eigentlich, was ist die Funktion vom Gesetz eigentlich? Und hier kommt ein Punkt, nachdem er all ihnen das gesagt hatte, nachdem er das Gesetz nochmal erklärt hatte und wiederholt hatte und vertieft hatte und erklärt hatte. Jetzt kommt ein Punkt und sagt ab Vers 3, dann aus Zeitgründen. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Schaut mal, nachdem Mose ihnen alles gegeben hat, alles gesagt hat, dann sagt er, aber ich weiß, ihr werdet scheitern. Deswegen verheißt er schon und Mose redet schon davon und ihr werdet wieder aus dem Land herauskommen und Gerichte ausüben, ihr werdet unter Fluch gestellt werden. Woher wusste Mose das? Abgesehen davon, natürlich wurde es ihm offenbart, aber warum? Warum wird das Volk Israel knallhart versagen an diesem Maßstab? Mose sagt, ihnen fehlt ein Herz. Und zwar was? Weder ein Herz gegeben zu erkennen. Sie sind nicht in der Lage, ein richtiges Verständnis zu haben, eine richtige Erkenntnis. Wussten sie Gut und Böse? Ja. Hatten sie diesen moralischen Kompass? Ja. Aber ihnen fehlte etwas an Erkenntnis, das sie übersteigt. Ihnen fehlte ein Herz, Gott so zu erkennen, wie er erkannt werden sollte. Ihnen fehlte das Verständnis, was mit diesem Moral oder mit diesem Gesetz eigentlich Gott vorhat. Ihnen fehlte das richtige Verständnis dazu. Und darum sagt er, ein Herz zu haben, das nicht erkennen kann, bedeutet, keine Augen zu haben und keine Ohren zu haben. Nun, wir verstehen, dass das nicht buchstäblich hier Lauscherchen und Augen sind, sondern hier geht es um die geistliche Fähigkeit, den Willen Gottes zu hören und den Willen Gottes zu erkennen. Verstehen wir, warum das Neue Testament immer davon redet und wir auch immer beten, Herr, öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren, dann wissen wir auch, wir reden von unserem Herz. Das fehlte ihnen, das hatten sie nicht. Und weil sie diese Erkenntnis nicht hatten, waren sie nicht in der Lage, das zu tun, was Gott wollte. Sie wussten, was Gott wollte, aber sie konnten nicht es halten, weil ihnen das Herz fehlte dafür. Warum? Ich erkläre euch das. Ich gehe mit euch einen Schritt weiter. Was ist damit gemeint? In Kapitel 30, eine Seite weiter, Kapitel 30 verheißt aber schon, er lässt das Volk Gottes nicht in diese Ungewissheit, er lässt ihn nicht in dieser Spannung oder dieser Unfähigkeit und da verheißt Mose, dass Gott etwas tun wird. Schaut mal Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. So, damit du leben kannst, wird Gott selbst etwas tun. Er wird nicht nur dein Herz, sondern auch das Herz der Nachkommen. Er wird es reinigen, er wird es beschneiden. Es braucht eine Beschneidung des Herzens. Das ist das Bild des Reinigen. Das Herz als der Sitz der Gedanken, der Wünsche, der Begierden, des Denkens, des Wollens. Es braucht eine Reinigung. Das heißt, es braucht ein neues Denken. Und dieses Denken muss gereinigt werden. Dieses Denken muss geheiligt werden. Das heißt, um das Richtige zu tun, um nach dem Maßstab Gottes leben zu können, um das moralisch Richtige zu tun, braucht es ein gereinigtes Denken. Braucht es ein reines Herz, das Gott zugewandt ist, das auf Gott ausgerichtet ist. Nämlich, dass Gott liebt, heißt es. Ich werde das Herz reinigen, damit du mich liebst. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, was ist die Quelle der Kraft für unser Handeln? Was haben sie nicht erkannt? Sie haben erkannt, das ist richtig, das ist falsch. Und Gott sagt, ich muss tun. Aber sie haben nicht erkannt, aus welcher Motivation sie das für Gott tun soll. Sie können Gottes Liebe nicht erkennen. Gottes Liebe zu ihnen und ihre Liebe zu ihm. Sie sind nicht in der Lage, ihn in dieser Weise so zu lieben, dass sie bereit sind, alles für ihn zu tun. Ich will so formulieren. Sie lieben sich mehr als Gott, also tun sie eher die Dinge, die sie lieben, als die Dinge, die Gott liebt. Würden sie Gott mehr lieben als sich selbst, würden sie die Dinge tun, die Gott gefallen und ihre Dinge nicht. So die Liebe letztendlich ist die Quelle und die Motivation für das ethisch-moralische Handeln. Darum endet hier die Liste von Petrus am Ende bei der Liebe. Da geht es darum. Welche zwei wichtigsten Stellen, welche zwei Klassiker müssten wir ganz kurz nochmal anschauen? Gott verheißt hier, ich gebe euch ein neues Herz, richtig? Und ich habe schon gehört, durch die Masken durch, habe ich schon gehört. Und wir gehen wir zu Jeremia 31. Wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich diese Stellen so oft gelesen, dann habe ich mich echt gezwungen, nicht mehr so oft sie zu lesen. Und damit ich euch einfach dann nicht schon nerve damit, als ob ich keine anderen Bibelstellen kenne als die. Aber in dem Fall will ich sie noch einmal mit euch anschauen. Zumindest mal kurz drüber gehen. Jeremia 31, ab Vers 31, kann man sich gut merken, steht immer noch an der gleichen Stelle. Jeremia 31 verheißt der Prophet, ich bin immer noch in Jesaja. Bei mir fehlen natürlich jetzt überall die Farben, versteht? Deswegen muss ich ein bisschen länger suchen. Ich muss mich da, aber ich weiß, wo steht es. Auf der gleichen Stelle wie sonst immer auch. So, ab Vers 31. Der Prophet sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das heißt, mit diesem Versprechen, das Gott durch Moses schon dem Volk gab und sagte, euer Problem ist, ihr habt keine Erkenntnis, weil ihr das Herz dazu nicht habt, mich zu erkennen. Und dann kommt dieses Verheißung, Gott wird euch ein neues Herz geben. Und hier finden wir beim Propheten, wenn wir jetzt darüber lesen, über dieses Geschenk des neuen Herzens, dann ist es in dem Zusammenhang des neuen Bundes. Das heißt, Gott wird seinem Volk wann die Augen geben zu sehen und die Ohren geben zu hören? Wann wird er das Herz reinigen und in Liebe dieses Herz zu sich ziehen? Im oder unter dem neuen Bund? Das ist es. Unter dem neuen Bund wird es möglich sein, Gott so zu dienen und so zu leben, dass es ihm wohlgefällig ist. Er sagt es wie gesagt, einen neuen Bund wird er schließen. Wenn du jetzt stolperst und sagst, hey, aber wir sind doch nicht Juda. Ich glaube, das muss jetzt nicht mehr so intensiv erklären, richtig? In Jesus Christus sind wir eingepropft in dieses Volk und haben eben Anteil an all diesen Verheißungen und haben Anteil an diesem Segen. Also gehören wir dazu als Kinder Abrahams, erst des Glaubens. Und dann sagte, und dann interessant, jetzt schaut mal, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten rauszuholen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Erstens, wie wird der neue Bund nicht sein? Nicht wie der alte. Das ist das Erste. Es wird nicht wie der alte sein. Es ist nicht alter Bund 2.0. Es ist nicht alter Bund aufgemotzt. Es ist nicht alter Bund verbessert. Es ist so wichtig. Er sagt, der neue Bund wird nicht wie der alte sein. Es ist ein neuer Bund. Denn wenn es wenn der alte nur verbessert werden sollte, wenn da ein paar Dinge repariert werden mussten oder ein paar Dinge machen, warum bräuchte es einen neuen Bund? Nicht, Gott sagt ausdrücklich, nicht wie den alten Bund wird das sein. So, diesen Bund haben sie gebrochen. Das heißt, sie waren nicht in der Lage, ihn zu halten. Sie haben ihn gebrochen. Dann Vers 33. Was ist der neue Bund? Sondern das ist der Bund jetzt. Was ist der neue Bund? Was ist das Wesen des neuen Bundes, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen eigenen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihren Kleinsten bis zu ihren Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das, was im Hebräerbrief zitiert wird, aber das ist der neue Bund. Wie können wir zusammenfassen? Was ist in erster Linie der neue Bund? Der neue Bund besteht darin, es geschieht etwas am Inneren. Der äußere Bund geschah am Äußeren. Es war auf steinerne Tafel geschrieben. Das heißt, dass die Moral Gottes, die Heiligkeit Gottes, vielleicht rede ich lieber von Heiligkeit als immer von der Moral. Die Heiligkeit Gottes war geschrieben auf äußere, auf Steine. Und sie waren außerhalb von uns. Wir lasen sie und sagten, das klingt schon gut. Das ist schon richtig. Gut und böse. Wisst ihr, wo das Problem liegt? Das ist nicht meine Haltung. Ich weiß, ich verstehe, das ist, was Gott will. Und ich kann es sogar vom Verstand her gut finden. Aber ich habe ein Problem. Das bin ich nicht. Das ist Gottes Heiligkeit. Das ist seine Moral. Das ist seine Ethik. Das ist sein Verständnis. Das ist sein Denken. Das ist sein Maßstab. Das ist nicht meins. Ich bin so anders wie Gott. Und ich lese das und Gott sagt, Wille, halt das. Und ich sage, ja, okay, Gott, ich versuch's, finde ich gut. Aber ich finde ein anderes Gesetz in mir, dass ich, obwohl ich das Gute tun will, ständig das Böse tue, weil ich nicht das bin. Ich bin nicht das. Ich bin nicht heilig. Ich bin Sünder, durch und durch. Mein Wesen ist nicht das. Das ist Gott, aber nicht ich. Also muss ich permanent, um das zu tun zu können, was? Mich anstrengen, richtig? Ich mir immer dran erinnern, was wollte nochmal Gott? What would Jesus do? 10 Gebote. Was war das nochmal richtig? Oh, vergessen. Dann kommt eine, aber das ist nicht, was Gott will, gell? Oh, stimmt, hast du recht. Oh, Mann, oh. Wieso will das Gott so? Ja, dann erklärt der Bruder, weil das so wichtig ist. Okay, gut. Und man muss permanent daran erinnert werden, man muss permanent darin gelehrt werden, was Gottes Maßstab sind. Warum? Weil es nicht deine sind. Das ist der alte Bund. Es ist auf Stein geschrieben. Und du bist als alter Mensch unter dem alten Bund, unter die Sünde verkauft, im Fleisch. Und es ist unmöglich, dass du diesen Maßstab halten kannst. Absolut unmöglich. Es ist nicht möglich, sagt der Römerbrief. Paulus sagt es. Es ist ihm entgegengesetzt. So, was ist das Neue? Was macht Gott neu? Er sagt, Willi, ich mache dir ein neues Herz. Und was dieses Herz bedeutet ist, ich mache, dass du die gleiche Heiligkeit in dir hast. Ich gebe dir auch so ein heiliges Herz. Ich mache aus dir eine neue Natur. Das heißt, einen neuen Menschen, der die gleichen Maßstäbe hat wie ich. Ich will es so rumformulieren. Ich gebe dir einen inneren Antrieb, so leben zu können. Deinen eigenen Antrieb. Ich verändere dein Herz. Ich verändere dein Denken. Ich verändere deine Wünsche. Ich verändere dein Wollen. Ich verändere das. Ich reinige dein Herz von all diesen selbstsüchtigen, egoistischen Wünschen, die sündig sind, unheilig sind. Ich verändere dein Denken, dass du nicht denkst, oh nein, ich muss, weil immer gepredigt wird, dass in der Bibel steht und Gott das will, sonst komme ich in die Hölle. Aber eigentlich liebe ich das voll. Und Gott sagt, ich verändere es dahin, dass du es nicht tust, weil man dir sagt, du musst es tun, weil in dir eine Erkenntnis ist, die dich antreibt. Du bekommst einen inneren Antrieb, das Richtige zu tun. Das ist Tugend. Ich schenke dir eine innere Überzeugung, einen inneren Antrieb, eine innere eigene Einstellung, die aus dir heraus dich antreibt, das zu tun. Und weißt du was? Das Herrliche ist, das wird das Gleiche sein, was ich will. Weil ich gebe dir etwas. Schaut mal, was da steht. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Der Unterschied ist, Das Alte ist äußerlich. Jetzt das Neue ist, es beginnt innerlich zu werden. Das Neue ist, es geht um das Innere. Es geht ums Herz. Aufs Herz schreiben. Das ist ein schönes Bild. Nicht mehr auf steinende Tafel, sondern es wird auf welche Tafeln geschrieben? Fleischende Tafel. In dem Sinne nicht Fleisch als sündig, sondern im Sinne von lebendig. Denn er nimmt das steinende Herz weg und gibt uns ein fleischendes Herz. Das heißt, es pumpt. Das bedeutet, es lebt. Und er sagt, ich gebe euch eine neue Gesinnung. Und da sind wir wieder bei der letzten Bibelstunde. Ich gebe euch lasst euer Sinn ändern, damit ihr erkennt, was Gott wohlgefällig, gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Lasst, Gott sagt, ich will es verändern. Was ist deine und meine Aufgabe? Mein Denken verändern? Nein. Es zulassen, dass er mein Denken verändert. Denn er sagt, er hat versprochen, unter dem neuen Bund, ich mach das, Willi. Ist es gut? Versteht ihr? Unter dem neuen Bund hat er gesagt, ich werd's tun. Lass es zu. Er sagt nicht, verändere dein Denken. Das Wort, das bei mir immer, in meiner alten Bibel, alles schön angemalt war, ich. Ich werd's tun. Gott verspricht, dass er das tut. Geht mit mir nochmal in Hesekiel 36. Ich werde bewusst das nochmal lesen, weil ich werde auf ein, zwei Dinge nochmal eingehen, die meines Erachtens missverstanden werden. Hesekiel 36, ab Vers 25 steigen wir rein. Gewisse Weise Paralleltext in diesem Propheten, der über das gleiche Thema redet. Und dann heißt es, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das ist, was Gott unter diesem neuen Bund macht. Er wird unser Innerstes von all dem Unreinen reinigen. Wie wird das machen? Er erklärt das. Wie wird das passieren? Das ist, was Jesus übrigens Nikodemus sagt, durch Wasser und Geist. Darauf bezieht sich Jesus übrigens in Johannes 3 beim Nikodemus, wenn er sagt, wie von neuem geboren werden, wie kann ich das Reich Gottes sehen? Dann sagt er, du musst gereinigt werden. Und dann sagt er, wie das passiert. Vers 26. Und ich werde ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Und dann, ja. Wie passiert das? Wie wird Gott das tun? Was verspricht er? Wie wird er unser Herz reinigen? Wie wird er unser Herz neu machen? Wie wird er uns verändern? Indem er seinen Geist in unser Herz gibt. Das heißt, wie wird das passieren? Gott wird durch seinen Geist, der in uns Wohnung genommen hat, Stück für Stück anfangen, an unserem Herzen zu arbeiten, unser Herz zu reinigen. Denn das Bild für Wasser ist Geist. Das ist das Bild des Reinigens. Der Geist Gottes wird dein Denken reinigen. Das heißt, auf Gott ausrichten. Eine neue Gesinnung geben. Ein neues Verständnis geben. Ich will so sagen, eine innere Motivation dir geben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Er wird uns eine innere Motivation geben, so zu leben. Das ist das Versprechen des neuen Bundes. Ich werde es tun. Und worauf ich immer wieder wo ich euch aufmerksam machen möchte, schaut immer, es ist die Rede vom Herzen. Es ist die Rede vom Inneren. Es ist die Rede vom Geist. Ich komme wieder auf diesen Punkt zurück. Was ist die Quelle für mein Verhalten in meinem Glauben? Um das jetzt nochmal so zu sagen, was ist die Quelle für mein moralisches Verhalten? Die Quelle ist, und meine Motivation ist nicht das Gesetz. Wer sagt mir, was ich tun und lassen muss? Der Geist. Der Geist Gottes ist der mich da in diese Wahrheit leitet. Der Geist Gottes ist der, der mich überführt. Der Geist Gottes, der mich ermahnt. Der Geist Gottes, der mir ein neues Denken gibt. Es ist der Geist Gottes, der jetzt mein Maßstab für Ethik und für Moral ist. Römer 8. Ich habe so gehofft, dass die heutige Zeit ein bisschen langsamer gehen wird wie sonst. Aber ich vermute, da ändert sich nicht viel dran. Römer Kapitel 8. Lest mal mit mir Vers 13 und 14. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist Sohnschaft. Das ist der neue Bund. Durch den Geist geleitet werden. Wer sagt mir, wer leitet mich, wer gibt mir meine Ausrichtung, wer sagt mir, was richtig und was falsch ist? Der Geist Gottes. Die sind Kinder Gottes, die durch den Geist geleitet sind. Darf ich euch sagen, nicht die sind Kinder Gottes, die durchs Gesetz geleitet sind. Es sind viele, die durchs Gesetz geleitet sind, aber das macht sie nicht zu Kindern Gottes. Die durch den Geist geleitet sind, das ist die Kindschaft. Galater Kapitel 5 noch einmal. Da bemühe ich euch hier schon mehrmals und trotzdem will ich es lesen. Und wisst ihr warum? Ich könnte es nur sagen, da steht es, aber ich will, dass ihr es lest, weil wenn es ihr in eurer Bibel lest, dann bleibt es fester. Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 16. Ich habe es auch gleich. Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Wisst ihr, für was das Gesetz gegeben ist? Fürs Fleisch. Wisst ihr, was fürs Herz gegeben ist? Geist. Wenn wir nach dem Fleisch leben, sagt die Schrift, wird nicht funktionieren. Versteht ihr? Geist und Fleisch sind entgegengesetzt. Diese Dinge sind entgegengesetzt. Die streiten gegeneinander. Und jetzt Vers 18. Und ich hoffe, dass ihr versteht, warum er das jetzt sagt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Warum sagt er das? Was ist euer moralischer Kompass? Es ist der Geist, nicht das Gesetz. Diese Erkenntnis ist so wichtig. Und ich sage euch, warum sie so wichtig ist. Manche sagen, Willi, du bist so pingelig und reitest immer wieder drauf rum. Ich habe das Gefühl, ihr müsst gerade mit mir meinen Kampf auskämpfen. Nämlich, Lukas, wenn er Predigten vorbereitet, dann ist er da und dann erzählt er und in dem Erzählen bereitet er sich dafür die Predigt vor. Und das ist voll gut, ich höre es zweimal. Ja. Und so habe ich das Gefühl, ich kämpfe mit anderen und ihr müsst es ein paar Mal hören. Und dadurch hoffe ich, dass es fest wird. Manche sagen, du bist so pingelig darin. Wo ist der Unterschied? Sie meinen, es ist doch dasselbe. Schau mal, das Gesetz sagt, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, Punkt, 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 Punkt. Und der Heilige Geist, was wird er sagen? Wird der Heilige Geist sagen, du sollst stehlen, du sollst Ehe brechen, du sollst lügen? Nein, er sagt das Gleiche. Also sagen die, wo ist der Unterschied, Willi? Warum Pingeligkeit? Warum reitest du so drauf rum? Es ist doch das Gleiche, ist doch egal. Beide sagen, du sollst nicht lügen. Also, nicht lügen. Ich sag euch, warum es so wichtig ist. Weil es was damit zu tun hat, ob du die Kraft dafür hast, es dann nicht zu tun oder nicht. Es ist so entscheidend. Der Unterschied liegt darin, wenn das Gesetz dir sagt, du sollst nicht lügen zum Beispiel, dann wird es dir nur sagen, du sollst nicht lügen. Es wird dir keine Kraft zur Verfügung stellen, um nicht zu lügen. Es kann es nicht leisten. Es kann es nicht leisten, dir die Kraft zu geben. Es ist Buchstabe. Versteht ihr, warum es nicht leisten kann? Ist das Gesetz schlecht? Nein. Es ist heilig, gerecht und gut. Aber es ist außerhalb von dir. Darum kann es dir niemals die innere Kraft geben, das nicht zu tun. Es ist außerhalb von dir. Du brauchst es in dir drin. Also wird das Gesetz sagen, du wirst nicht lügen. Und du wirst verstehen, ah, ich darf nicht lügen. Aber du wirst keine Kraft haben, es nicht zu tun. Also wirst du lügen. Und wisst ihr, was das Gesetz dann macht? Dann wird es dich anklagen und verurteilen. Dann wird es sagen, oh, du hast aber gelogen. Und es wird dich verurteilen. Das ist nämlich die Funktion des Gesetzes. Es wird dir sagen, du bist des Todes. Du entsprichst nicht dem Maßstab Gottes. Kein Wunder, dass die Menschen dann Heilsgewissheit verlieren, weil sie sich unter das Gesetz stellen, den Maßstab annehmen, versuchen es zu halten, es nicht tun, sie fallen, kommen unter die Anklage und dann natürlich fehlt ihnen Heilsgewissheit. Und wisst ihr, was dann das Gesetz noch sagt? Dann sagt es, was du tun musst, welches Opfer du bringen musst, um vor Gott gerecht zu werden. Und das musst du aus deiner Kraft und Fähigkeit tun, das Opfer. Welches Opfer braucht es? Schlachte ein Tier. Gib's Gott da zur Reinheit deines Fleisches. Das ist Gesetz. Das Gesetz sagt auch, du sollst nicht lügen, aber es wird dir keine Kraft geben, es wird dich überführen und dich brandmarken und es wird dich auffordern, ein Opfer darzubringen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Das ist alter Bund, was ist der neue Bund? Der neue Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, den er so errungen hat, der neue Bund besteht darin, der Geist Gottes wird dir auch sagen, du sollst nicht lügen. Aber er wird dir die Kraft dazu geben, nicht zu lügen. Denn uns ist alles gegeben zu leben, zum Gottesfurcht. Der Geist Gottes sagt nicht nur, sondern er will dir auch dabei helfen. Deswegen sagt die Bibel, lebt im Geist, wandelt im Geist und ihr werdet die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Glaubt das, nehmt's an, stellt euch mir zur Verfügung. Gott gibt uns seine Kraft, seinen Geist in uns, damit wir ein Leben leben können, das ihn verherrlicht. Dann also sagt der Geist, du sollst nicht lügen, dann wird uns dabei helfen, nicht zu lügen. Wenn wir aber fallen, wisst ihr, was der Geist dann nicht machen wird? Er wird uns nicht anklagen. Wisst ihr, was er machen wird? Er wird uns trösten, er wird uns daran erinnern und uns reinigen von all unserer Schuld. Er wird uns zu Jesus zurückbringen. Er treibt uns nicht weg in die Büsche, er treibt uns und bringt uns zu Jesus. Das ist seine Aufgabe. Das ist sein Job. Uns immer wieder, als Sünder immer wieder zu Jesus zu bringen, damit wir wissen, uns ist vergeben. Und dann wird er dich an das Erlösungswerk Jesu erinnern, an sein Opfer, das er vollbracht hat und nicht du vollbringen musst, um wieder ein gutes Gewissen zu haben. Versteht ihr, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Maßstab ist bei beiden das gleiche. Aber wenn du sagst, mein moralischer Kompass ist das Gesetz, dann wirst du das ernten. Oder sagt, mein moralischer Kompass ist der Geist. Ein lieber Bruder, den ich wirklich vom Herzen schätze und sehr liebe, weil ich mich in ihn investiert habe und investiere, hat mir mal gesagt, Willi, du spielst das Gesetz gegen den Geist auf. Du überbetonst den Heiligen Geist. Er hat recht. Denn in dem Fall sind das zwei verschiedene Dinge. Wenn wir unter der Gnade sind, unter dem neuen Bund, sind wir nicht unter dem Gesetz, denn wir sind dem Gesetz gestorben. Und das müssen wir, sonst werden wir jeden Tag für jedes Versagen permanent angeklagt sein. Da können wir kein gutes Gewissen kriegen. Und wir können keine Heilsgewissheit, die Frucht, haben. Wenn uns diese Erkenntnis fehlt, sind wir nicht in der Lage, das wird uns nicht den inneren Antrieb geben, das Richtige zu tun, das Gott erwartet. Ich will aber an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen. Dann wird aber gesagt, stopp, aber hat nicht Gott verheißen in Jeremia, in Hesekiel, dass er einen neuen Bund schließen wird und sein Gesetz auf unser Herz schreiben wird? Also werden wir doch das Gesetz halten. Steht doch, und ich werde mein Gesetz auf euer Herz schreiben, in euer Innerstes legen. Und so werdet ihr in meinen Rechtsbestimmungen, in meinen Ordnungen leben und sie tun. Könnt ihr euch so vom Wort laut erinnern. Darum kommen Brüder auf die Idee und Schwestern oder Lehrer und die sagen, das Neue an dem Bund ist nicht, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern dass wir die Fähigkeit bekommen haben, das Gesetz zu halten. Das Neue ist nicht, wir sind aus dem weg vom Gesetz und sind unter einem neuen Gesetz, einem neuen Bund, sondern das Neue ist, wir haben ein Herz bekommen, das in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Und begründet wird unter anderem mit dem, ich werde mein Gesetz auf ihr Ende zu schreiben, zum Beispiel. Also guckt mal, Gott wird mich befähigen, sein Gesetz zu halten. Ich erkläre euch das gleich, was ich damit meine. Es wird gesagt zum Beispiel, 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 19. Ich gebe euch ein, zwei Stellen, womit argumentiert wird, und die möchte ich an dieser Stelle einfach entkräftigen. 1. Korinther, Kapitel 7, haben wir am Sonntag in der Schriftlesung gelesen. Das ist ein Text. Vers 19. Paulus schreibt, die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnitten ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Aha, sagt nicht Paulus, wir sollen die Gebote halten. Nur nebenbei, was sagt Paulus? Die Beschneidung ist was? Ist nichts. Unbeschnittenheit ist auch nichts. Wo ordnen wir die Beschneidung hinein? Das ist Gesetz. Und er sagt, das ist nichts. Unbeschnitten auch nichts. Sondern das Halten der Gebote. Aber doch das Halten der Gebote. Okay? Dann sagen sie zum Beispiel, Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also, wir müssen doch die Gebote halten. Und ich könnte jetzt noch einige weitere Bibelstellen, die immer wieder an mich herangetragen werden, euch vorlesen, wo es immer wieder darauf Bezug genommen wird. Guck mal, es heißt doch, wir sollen das Gesetz halten. Es heißt doch, Gott wird uns das Gesetz auf Innerstes legen. Wir bekommen ein neues Herz, dann können wir die Gebote halten. Nein, das sagt es nicht. Ich erkläre es euch. Und zwar mit einer etwas unüblichen Stelle. Geht mit mir in 1. Mose 26. Und ich versuche das gleich schnell zu erklären. 1. Mose 26. Wir sind am Anfang der Bibel. Wir sind bei Abraham. Ihr habt noch so ein bisschen im Hinterkopf, welchen Bund Gott mit Abraham schloss. Es war ein einseitiger Bund, richtig? Kannte Mose... ich lese euch zuerst. Bevor ich lese und dann, vielleicht spürt ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Also, 1. Mose 26, Vers 5. Gott verheißt Isaak, dass er den gleichen Bund und die gleichen Segen bekommt wie der Abraham. Das heißt, in der Abraham, Isaak und Jakob, so die Linie. Und dann sagt er folgendes. Warum? Dafür, dass Abraham meine Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Gott sagt, Abraham, gesegnet, warum? Weil er was getan hat? Meine Stimme gehört. Das bedeutet, seine Vorschriften, seine Satzungen, seine Gebote, seine Ordnungen und das Gesetz. Aber das Gesetz kam wann? Ein paar hundert Jahre später, richtig? Also, die ganzen Bibelkritiker sagen, aha, hier stimmt was nicht. Hier, das ist, da hat sich... jemand verschrieben und er merkt, das ist nicht Gottes Wort, das ist fehlerhaft. Abraham kannte Gottes Gesetze doch gar nicht. Wie konnte er sie halten? Der Fehler, der Denkfehler ist, dass wenn Gott sagt, meine Ordnungen, meine Gebote, dass alle damit sofort an was denken? An das Gesetz, das Gott mit Mose am Berg Sinai geschlossen hat. Aber wenn Gott sagt, meine Gebote, dann ist es nicht automatisch an den ersten Bund geknüpft, sondern an seine Stimme. Denn er hat meiner Stimme gehört. Ich habe Abraham gesagt, was er tun soll. Und er hat es getan. Und ich habe ihm gesagt, welche Vorschriften. Und er hat sie befolgt. Er ist hochgegangen vom Berg und hat den Sohn geopfert. Abraham hat meiner Stimme gehört. Und das schließt ein all seine Gebote, seine Satzungen, seine Ordnungen. Das hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Das hat was mit dem Willen und mit der Stimme Gottes zu tun. Gott sprach zu Abraham, Abraham gehorchte das. Gott sagt, das ist mein Gesetz, mein Gebot für Abraham. Könnt ihr mir folgen, worauf ich hinaus möchte? Das heißt, wenn Abraham sagt, da ist weder Beschneidung noch nur Unbeschnittenheit, sondern das Halten der Gebote Gottes. Was meint Paulus? Ja, dann müssen wir das Gesetz halten damit. Nein, sondern hören auf Gott und sein Gebot. Ich breche es runter und ihr versteht, worauf ich dann hinaus möchte. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Johannes Kapitel 14, Vers 15 sagt er das. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Von welchem Gebot sprach er? Jetzt geht mit mir Johannes 13 noch. Johannes 13. Vers 34. Wenn ich lese, dann werden die Verse euch sehr gut bekannt sein. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist 13. In 14, 15 sagte, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Von welchen Geboten redet Jesus hier? Redet er vom Gesetz? Von der Liebe? Das ist der neue Bund. Darum sagt Paulus, denn wer liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt. Da musst du nicht in diesen... Da muss ich nicht sagen, wir müssen das Gesetz halten und sagen, wenn du liebst und in der Liebe zu Gott lebst und zu den Nächsten, dann ist das in der Übereinstimmung mit dem Gesetz. Der Maßstab, der ändert sich nicht. Die Heiligkeit ändert sich nicht. Die Quelle ist eine andere. Die Motivation ist eine andere. Das heißt, wenn Paulus davon redet, dass, was Gott will, das Halten der Gebote, dann ist es nicht, ach klar, das Gesetz. Gottes Willen. Seiner Stimme gehorchen. Das können wir jetzt in einige Texten hinterhergehen. Ich will euch noch auf ein, zwei Sachen aufmerksam machen, ganz kurz. Ich sage schon zweimal ganz kurz, gell? Und dann beschließen für heute. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn ihr das Alte Testament lest, die Propheten lest, wird immer eine Formulierung immer wieder vorkommen, wenn es ums Gesetz ist, das Gesetz Moses. Denn Mose hat euch gesagt, denn im Gesetz Moses steht, ist es mal euch aufgefallen, dass Jesus sogar, als er zu den Pharisäern, Schriftgelehrten spricht, sagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Das ist eine interessante Formulierung. Denke ich, wieso sagt Jesus in eurem Gesetz? Er könnte sagen, steht nicht im Gottesgesetz geschrieben. Aber er sagt, euer Gesetz. Wir müssen begreifen, dass der Wille Gottes, dass das Gesetz Gottes größer ist als das Alte Testament, beziehungsweise als der erste Bund. Aber es gibt einen Bereich, wo Gott seinen Willen offenbart hatte, unter dem ersten Bund. Und das bezeichnet die Bibel als das Gesetz Moses. Und zwar bewusst. Weil es für Menschen gegeben ist. Weil es einem Volk gegeben ist, mit einem bestimmten Zweck gegeben ist. Und dass man prüfen oder unterscheiden muss zwischen dem Gesetz Gottes und Gesetz des Moses. Da müssen wir weise sein. Zwischen Gebot Gottes und Gebot Moses. Und wenn wir das vermischen, dann lehrt Paulus widersprüchlich auf einer Seite, wie viele Bibeltexte sagen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, aber das moralische Gesetz müssen wir trotzdem noch halten. Absoluter Widerspruch ist es dann. Das ist nicht, was die Schrift lehrt. Ich will so enden. Die richtige Erkenntnis braucht es, um in unserem Glauben die Tugend aufzubringen, dass unser Glaube, dass Gott verherrlicht wird. Und diese richtige Erkenntnis ist die Erkenntnis des neuen Bundes. Das ist die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Diese Erkenntnis und was er da vollbracht hat, was er gemacht hat, das wird dein Innerstes verändern und Stück für Stück dein Denken verändern. Und weißt du was? Und wenn dein Denken Stück für Stück sich verändern wird, dann was wird sich auch Stück für Stück sich verändern? Dein Verhalten. Aber wenn du dich diesem Veränderungsprozess dagegen stellst, wenn du sagst, ich will nicht anders denken, das mag ich nicht, das finde ich blöd und Das ist mein gutes Recht und was weiß ich. Dann gibt es keine Veränderung auch in deinem Verhalten. Deine und meine Aufgabe, und nach langer Rede kurzer Sinn, lasst euer Denken ändern. Denn der neue Bund hat eine Grundlage geschaffen, dass es möglich ist, dass wir nicht nur das Gute vom Bösen unterscheiden können, sondern auch die Fähigkeit haben und die Kraft bekommen, darin zu leben. Allein das schon zu wissen, dass du zu Sünde Nein sagen kannst, ist schon revolutionär. Dass du hier nicht machtlos ausgeliefert bist, das bist du unter dem alten Bund, nicht mehr unter dem neuen. So, Enthaltsamkeit. Nächstes Mal. Wie verhält sich jetzt, wahrscheinlich sind die gekommen, etwas mit der Enthaltsamkeit zu lernen, gell? Aber wir müssen diese Grundlagen legen. Sonst enden wir wieder bei, ja, das wird sonst schief. Wir fragen uns, nächsten Mittwoch fragen wir uns, in welcher Harmonie steht jetzt aber Erkenntnis zu Enthaltsamkeit? Ich will euch herausfordern, nachzudenken. Warum braucht Erkenntnis Enthaltsamkeit? Wieso bringt er jetzt diese beiden Dinge zueinander? Wie entsteht da schöne Melodie? Wieso müssen sie nebeneinander stehen und singen? Ja, das gucken wir uns nächsten Mittwoch an. Und ich hoffe, ihr kommt alle. Ich möchte beten. Und zu einem dich loben und preisen für diesen neuen Bund, den du gestiftet hast. Dein Willen, dein vollkommenen, heiligen Willen hast du in unser Herz gelegt durch deinen guten Heiligen Geist, damit wir wissen, was du willst. Und wenn wir ehrlich sind, Jesus Christus, wir wissen, weil der Geist uns lehrt, er erinnert uns, er ermahnt uns. Bevor Brüder oder Schwester kommen, wir wissen's, weil dein Geist uns schon lange lehrt. Ich bitte dich, Jesus Christus, schaff in uns das Wollen und das Vollbringen, in diesen Dingen vorwärts zu gehen und die Bereitschaft, unser Denken von dir verändern zu lassen. Amen.